Good old Niners, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück. What up, Gordo?
What up, fellas? Oder what up, hellas? Keine Ahnung, ey. Ich bin hier, sitz hier auf dem Samstagmittag. Ich fühle mich ganz, ich fühle mich kribbelig. Ich sag's, wie es ist. So ein Podcast um die Uhrzeit aufzunehmen, ich bin's nicht mehr gewohnt.
Ja, aber das haben wir schon häufiger gemacht. Nur weil die letzten drei Male nicht. Ich glaube, davor hatten wir einen guten Stretch, wo wir es irgendwie immer samstagsmittags gemacht haben.
Ja, aber wir hatten viele Night-Sessions, insbesondere halt in letzter Zeit.
In letzter Zeit, das ist absolut true. Diese Woche hat so am besten gepasst einfach. Und genau, deswegen treffen wir uns hier vor dem Comeback der Boogie-Konferenz.
Boah, ich bin schon heiß.
Ja, ich bin auch schon heiß. Sprechen wir später auch nochmal so ein bisschen drüber. Aber als erstes haben wir euch was zu verkünden.
Wir hören auf.
Ist dir das eigentlich aufgefallen, dass ich das so als kleine Finte, Felix Lobrecht hat doch mal gesagt, dass er in seinen Rider, in seinen Tour-Rider immer sowas schreibt wie so ein Barracuda, so, um zu checken, ob die Leute das lesen. Und ich habe,
ist mir aufgefallen.
Als ich unser Konzept in die WhatsApp-Gruppe gepackt habe, für die Weihnachts- bzw. Jahresendfolge, habe ich dann auch einfach so als Tagesordnungspunkt für die Jahresendfolge hingeschrieben, das Ende von OG-Niners. Einfach nur, um was zu triggern.
Und ich war so wirklich so, was meint er jetzt damit? Ich habe es extra nicht angesprochen,
ja,
weil ich das Fass nicht aufmachen wollte. Ich habe es einfach, ich habe gedacht, ey, wenn ich wegschweige, dann hören wir nicht auf.
Okay.
Aber keine Angst, oder ihr könnt traurig sein, aber wir hören nicht auf, aber wir haben was zu verkünden.
Ich weiß nicht, ob mehr Leute Angst davor hätten oder sich darüber freuen würden. Die ganzen Hate.
Am Ende ist es Belanglosigkeit.
Ja, ist so. Wir bleiben da und das Volk hat entschieden. Die Awards sind bis zur Deadline gewählt worden. Sowohl der Holzkopf des Jahres als auch der schlaue Hase des Jahres. Und es hat sich schon relativ schnell abgezeichnet, wer die Favoriten sind. Und soll ich jetzt einfach erörtern? Ich denke schon.
Ja, du darfst. Sind ja auch deine, die gewählt wurden.
Tatsächlich, nein. Doch.
Doch?
Doch, sind beide Nominees gingen von mir ins Rennen. Und der schlaue Hase des Jahres 2024. Herzlichen Glückwunsch an Rachel Ray Gunn. Mit 67% aller Stimmen.
Ich glaube, es leidet, mein Case leidet nur darunter, dass nicht so viele Seven Wars Wild geguckt haben.
Ja.
Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Ich hatte auch das Gefühl, also ich hätte Brief und Siegel drauf geschworen, dass Stefan Survival Deutschland Free Solo Hinkelmann das Rennen macht. Ich dachte, das wäre ein No-Brainer für viele, aber da kommen wir halt aus unserer Bubble wahrscheinlich einfach. Aus der Seven Wars White Reddit-Bubble. Und haben deswegen das missinterpretiert. Was aber, glaube ich, keinen gewundert hat, wo wir, glaube ich, schon bei den Nominierungen irgendwie wussten, dass das einer der ganz klaren Favoriten ist, was mir auch von einem unserer treuen Hörer dann in Persona gesagt wurde, ist, dass der Holzkopf des Jahres 2024 an die Frankfurter Legende für sein Lebenswerk praktisch geht. Peter, der Bahnbabo, wird. Herzlichen Glückwunsch zum Holzkopf des Jahres 2024.
Herzlichen Glückwunsch, das hast du dir für dein Lebenswerk verdient.
Mit 78% aller Stimmen.
Aber normalerweise müsste nach der Logik, also die beiden Votes sind, wenn man so nach der Logik geht, halt dann nicht passend, weil das eine ist Lokalpatriotismus irgendwie, wobei nicht nur, also der Bahnbau ist halt außer im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt halt eigentlich ja auch nicht so bekannt.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Und Rachel Gunn und Diketch, die sind ja beide dann eher so diese obvious, jeder hat es mitgekriegt, Cases. Mhm. Das war ja auch so trivial in den Medien zu finden, auch wenn man sich nicht mit Sport auseinandergesetzt hat. Aber absolut verdient. Also auch Props an Diketch, dass das da reingeschafft hat, sage ich ganz ehrlich.
Ja.
Aber wenn du gegen Bahnbabo antrittst, egal in welcher Disziplin, wirst du außer im Schießen richtig auf die Schnauze kriegen.
Ja, so ist es, so ist es. Und ich glaube, das spricht auch einfach dafür, wir sind ja auch ein sehr lokal angehauchter Podcast, ne? Also ich glaube, die Mehrheit unserer Hörer ist halt auch aus Frankfurt und Umgebung und hat deswegen da auch mehr den Bezug zum Bahnbabbo.
Weil alle lieben diese Bahnbabbo.
Alle lieben diese Bahnbabbo. Ich würde, also ihr könnt uns gerne mal, wir packen ja immer zur aktuellen Folge dann einen Beitrag auf Instagram. Oder gerne auch, könnt ihr auf Spotify mal kommentieren, wo ihr herkommt. Seid ihr aus Frankfurt und Umgebung? Kennt ihr den Bahnbabbo, wenn ihr nicht von hier seid oder nicht hier ansässig seid? Lasst doch gerne einfach mal ein bisschen
Wurdet ihr schon mal chauffiert von ihm?
Ja.
Seid ihr in den Genuss gekommen?
Genau. Herzlichen Glückwunsch. Genau.
Ja, man kann dazu noch sagen, dass wir dieses Jahr das System dann ja umgestellt haben. Das heißt umgestellt. Darauf hat sich das jetzt auch sozusagen, daraufhin haben wir das so eingepflegt. Mhm. Wir werden jetzt ja monatlich beide? Nee, wir müssen uns einigen auf einen jeweils.
Dann wir zusammen. Müssen uns einigen, genau.
Genau. Genau, immer einen Holzkopf des Monats und einen schlauen Hasen des Monats. Finde ich übrigens, wir haben jetzt schon, was haben wir jetzt heute, den 11. Mhm. Bisher hat sich noch keiner hervorgetan. So richtig, kann ich nur sagen.
Also ich hatte schon ein, zwei Ideen, aber da sprechen wir Ende des Monats, beziehungsweise dann vielleicht auch Anfang nächsten Monats darüber. Müssen wir nochmal gucken, wie wir das dann letzten Endes von der Infrastruktur machen, ob wir das immer am Anfang des nächsten Monats dann für den verendeten Monat machen oder.
Ich denke, das macht Sinn.
Ja.
Kommt ja auch natürlich auch so ein bisschen drauf an, auf was für ein, also fällt die Folge aufs Monatsende, auf den Monatsanfang.
Ja.
Dass das nicht so weit weg davon entfernt ist.
Exaktamente.
Was hast du heute Schönes mitgebracht? Bist du vorbereitet? Ich bin minder vorbereitet.
Ey, ich will direkt mit einer Sache reinstarten, weil das macht immer größer mal was auf. Wir haben uns ja am Mittwoch gesehen. Und
ja,
wir sind,
du durftest ins Studio.
Ich durfte ins Studio. Wir haben uns vorher was zu essen geholt. Und da tun sich einige Fragen auf, die. Also wir kennen uns ja mittlerweile ganz gut, aber die mich teilweise auch fassungslos hinterlassen.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Thema Döner. Wir waren im Dönerladen mit.
Erste Frage, sagt man Döner oder sagt man Kebab? Kebab sagt man im Ausland, oder? Das sagt man nicht hier so.
Mein Vater sagt immer Kebab. Und ich wusste, also früher kannte ich nur den Begriff Kebab. Irgendwann kam dann Döner für mich auf. Also so, keine Ahnung, als ich 10 war oder so. Und ich hatte auch, es hat ein bisschen gedauert, bis ich wusste, dass das Gleiche ist.
Döner, Kebab. Okay, hau raus.
Erstmal, auch Frage an euch. So, bestellt man in einem Dönerladen was anderes? Also etwas, was nicht typisch für einen Dönerladen ist. Ich meine, viele Dönerläden haben Burger, haben Pommes, haben Pizza. Macht man das? Also du kannst es ja gern mal.
Also ich muss eingestehen, das hat verschiedene Gründe.
Mhm.
Also ich habe eine, um das euch aufzumachen, eine Dönerpizza bestellt mit Zwiebeln und Joghurt oder Knoblauchsoße, ich weiß es gar nicht mehr.
Du saßt neben mir, es war Knoblauchsoße, es war Knoblauch.
Okay, also ich kenne den Dönerladen ja schon länger und ich muss halt sagen, ich finde, das ist nicht der Beste. Und das Fleisch ist okay, das haut mich nicht so vom Hocker, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so doll. Aber auch der Döner selbst, den feiere ich nicht so krass. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ich war am Tag zuvor mit meiner Frau bei Sindam auf der Berger Straße und habe einen Döner gegessen.
Okay.
Und ich glaube, ich habe schon mal bei dem in Genheim einen Döner gegessen und ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig hat er mich nicht geflasht und ich hätte auch zwei Döner hintereinander, also an zwei folgenden Tagen essen können. Wir haben ja auch mal über die Dönerquote gesprochen, die hätte ich dann damit ganz schön in die Höhe schießen lassen. Aber ich fühle den Vibe von Dönerpizza, aber ich fühle es nicht, irgendwas, jetzt eine normale Pizza dort zu bestellen, das fühle ich nicht. Ne.
Ich habe das eine.
Pommes, ich habe noch nie Pommes.
Ich gehe zu diesem Dönerladen seit mittlerweile 12,5 Jahren. Und ich habe einmal, und zwar jetzt auch im Laufe des Jahres 2024, einmal eine Pizza dort gegessen. Aber auch nur, weil ich richtig Heißhunger auf Pizza hatte und ich irgendwie, keine Ahnung, 22.30 Uhr in Ginnheim dann unterwegs war und wusste, okay, da kriege ich jetzt schnell eine Pizza. Und die hat mich, muss ich sagen, auch positiv überrascht. Also es war keine Scheißpizza, die war legit, aber. Keine Ahnung. keine Ahnung. Also ich habe dann, ich mache dann auch gerne einen Case auf, so wie Jay es beispielsweise gemacht hat, dass man dann auch nur eine halbe Pizza isst, bevor man ins Studio geht oder bevor man dann was im Studio macht und sich noch eine Hälfte aufsparen kann. Das ist mit dem Döner ja auch immer ein bisschen schwieriger.
So ein Aber wenn ich nebendran sitze und das Ding komplett wegfresse, dann hast du ein Problem damit. Habe ich verstanden.
Nee, habe ich kein Problem mit. Aber genauso kamen wir auf das Thema, dass ich ja auch, weil es für euch eigentlich ein Umweg war, gefragt habe, ey, soll ich nicht einfach was mitbringen? Und da kommt die zweite Thematik auf. Ist es, also muss man, also ist ein Dönerladen so, dass man da reingeht und erstmal gucken muss, was man denn haben will? Vor allem, wenn man den Laden schon kennt?
Nee, aber ein ganz entscheidender Punkt ist Kontrolle. Kontrolle über die Situation. Und ich finde, bei kaum einer Essensbestellung kannst du und musst du so viel Kontrolle über die Situation behalten, wie in der Döner-Essensbestellen-Situation. Und zwar, also ich esse zum Beispiel meinen Döner ganz klar, ich bin so ein richtiger, liebe ich.
Mit alles.
Fleisch.
Einmal mit alles.
Nee, nix mit alles.
Okay.
Also, fängt an, Fleisch, grüner Salat, viel Zwiebeln, Schafskäse. Und dann Joghurt oder Knoblauchsoße. Es kommt immer auf den Laden drauf an, wie ich es abfeiere.
Du bist
ich mag
so
keine frischen.
Ja, du bist so ein
Schafskäse-Typ. Ich mag keine frischen Tomaten, kein Kraut und so. Ach, Kraut, verpiss dich damit.
Verstehe.
Und was halt voll entscheidend ist, finde ich, so da kann halt voll viel schief gehen.
Ja, verstehe ich.
Und wenn das jemand anderes macht, oh, dann ist die Enttäuschung riesig. Ja, das ist der einzige Grund. Aber ich bin nicht der Typ, der sagt, ich weiß nicht, bevor ich in den Dönerladen gehe, was ich essen will.
Aber wenn's jetzt.
Ja vielleicht bei so Fancy-Dönern oder so.
Du wusstest ja aber, dass du eine Döner-Pizza wolltest. Das hast du mir auch nicht zugetraut, dir die zu bestellen. In dem Moment.
Ja, wie gesagt, Kontrolle.
Ja, ja.
Kontrolle spielt immer eine große Rolle. Aber eine andere Frage. Lahmacun.
Ja, ist ein Thema.
Wenn so ein geiles Lahmacun geil gemacht wird, so frisch, ne, das, der Teig frisch ausgerollt, dann kommt diese Tomatenpack.
Paste
ja. Irgendwie so da drauf. Und dann wird die kurz gebacken und dann zack, boom, dann kommt das Zeug drauf. Ist schon fresh, ist schon ein geiles Produkt. Aber holt man sich auch zu wenig, oder?
Also das Ding ist bei mir, ich bin da wirklich so in meinen Strukturen fest. Das heißt, ich gehe zu 90% hole ich mir einen Döner. Ich habe mal so Phasen, wo ich keinen Bock so auf so die Haptik von einem Döner habe und auf das Brot, was selten ist. Dann hole ich mir gerne mal einen Dürüm. Und ein Lahmacun, das hole ich mir, wenn ich unterwegs bin und keinen Bock auf Fleisch habe, weil dann hole ich mir so ein schönes Falafel-Lahmacun.
Ja, also Shawarma ist auch geil. Das ist ja auch so Lahmacun-mäßig eingerollt.
Ja, aber das ist libanesisch, ne?
Das ist ja, das gibt's in Mainz übertrieben geil, gibt's einen geilen Libanesen.
Ja, stimmt, ich kenne den auch, ja.
Ja, weiß nicht, ich bin da ähnlich, ich bin so ein... keine Ahnung, Döner-Autist oder sowas. Mhm. Das ist, deswegen, es gibt ja auch diese Thematik mit dem Brot.
Oh ja.
Brot spielt auch so eine große Rolle und da hatten wir auch ein bisschen Diskussionspunkt.
Ja.
Ich finde diese ganzen fancy, weichen, keine Ahnung, das ist alles Kacke, dieses Brot. Verpisst euch damit, egal wie gut es schmeckt. Ein Dönerbrot muss außen so eine Perfektheit von crunchy haben, aber innen muss auch fluffy sein und deswegen ist dieses wirklich ein gutes, solides Fladenbrot mit viel Sesam. So, wenn das geviertelt wird, das ist der Gamechanger. Wer was anderes anfängt, das ist Quatsch.
Ich finde diese dreieckige Form, finde ich unhandlich. Sag ich ehrlich?
Nee, ist geil zu essen. Ist geil.
Nee, fühle ich nicht. Also, der Dönerladen, wo wir da waren, der hat halt so mini-runde Fladenbrote und die feiere ich.
Feiere ich nicht. Ist mir viel zu weich und wabbelig.
Nee, es ist, ja, ist ein Punkt. Ey, Leute, nehmt mal gern Bezug dazu, weil ich glaube, das Thema Döner und auch wie man den isst, da gibt's ein Rabbit Hole auf jeden Fall. Also ich habe in meinem Leben auch schon viel rumexperimentiert und
meistens ist es jetzt so, finde ich, habe ich ja gesehen, im Kopf stand, ne? So funktioniert es, glaube ich, am besten.
Hä?
Ja, weil du viel rumexperimentiert hast, wie du deinen Döner isst.
Oh Mann. Ah, gut. Nein, ich esse ihn mittlerweile nur ohne Tomaten und Soße auch je nach Tagesform.
Oh, Soße Pflicht, wer keine Soße isst, auch.
Nein.
Aber ohne Tomaten.
Ich meine, ob Knoblauch oder Joghurt. Das nach Tagesform. Und dann halt von dem scharfen Pulver noch. drauf, ne?
Ja, Stani, was ist mit, wenn in den Zwiebeln, Entschuldigung, Blattpetersilie drin ist? Weißt du, wenn das so mit reingehackt ist?
Hat mein Dönerladen Gott sei Dank nicht. Bin ich kein großer Fan von. Muss ich mir dann immer situativ überlegen, ob ich die Zwiebeln dann auch weglasse.
Er hat seinen Vibe. Kann geil sein, kann auch wack sein.
Aber ich habe dieses Schafskäse-Thema nie gefühlt. Also das passt irgendwie für mich da nicht rein. Aber ich bin auch nicht so ein Schafskäse-Fan. Ja, ich bin kein Fan davon. Ja. Okay, gut.
Aber so auf die Schnelle, ein kleines Startbench-Cut. Startbench-Cut, Pizza, Döner, Burger.
Hatten wir das nicht schon mal?
Weiß ich nicht, hau ich jetzt raus, muss jetzt machen.
Ich glaube, das gab's schon mal. Und nee. Doch, ich glaube schon. Relativ am Anfang von OG Niners. Und ich glaube, dass also das ist immer eine tagesformabhängige Sache, die man dort trifft. Und ich glaube, ich habe gestern wieder eine Pizza gegessen und ich kann nicht anders gehen, als die Pizza auf Start zu packen, weil die Pizza einfach so ein Allrounder ist. Und in den, sag ich mal, in den zwielichtigsten Situationen an irgendwelchen Orten, wo du denkst, du holst dir safe eine Lebensmittelvergiftung, dann ist die Pizza irgendwie noch eine sichere Bank. Weißt du, wo du so denkst, ja okay, irgendein Fischgericht werde ich hier nicht essen, auf gar keinen Fall. Ja, eine Pizza, die kommt in den Ofen, das wird schon irgendwie. Alles gut. Weißt du, was ich meine? Das ist so, oh, der Laden sieht sketchy aus, ja, eine Pizza geht.
Stani ist auch einfach so risky, dann da was zu bestellen. Aber manchmal bleibt mir auch nicht immer so viel anderes übrig an Optionen, ne?
Ja, nee, aber auch beispielsweise, wenn mir ein Dönerladen sketchy vorkommen würde, ne? Wenn der Spieß irgendwie komisch aussieht, bevor ich mir dann da dieses Fleisch, wo ich nicht weiß, ob das gut ist, hole ich mir lieber eine Margarita, einfach, weißt du,
aber das ist halt der Punkt, so, ich habe zum Beispiel bei mir um die Ecke so einen Dönerladen, der hat halt verhältnismäßig übertrieben lange auf, und wenn dann nachts halt dahin gehst, der ist halt nicht in der Qualität wie so einer wie Sindam, oh ehrlich, ich empfehle euch den, das ist ein richtig guter, so klassischer, guter, solider, schöner, leckerer Döner, aber der, von dem ich jetzt erzähle, halt eher weniger, und nichts davon überzeugt mich an dem Döner, wirklich nix. Aber es ist trotzdem, wenn ich mal irgendwie nachts um eins nach Hause komme und partymäßig oder ein Konzert gemacht habe, noch Hunger, muss noch was essen, naja, dann.
Da muss er in erster Linie auch erstmal wirken, ne? Der Döner muss wirken. Ja. Und schmecken ist dann on top noch gut dazu.
Okay, und dann ist dein zweites aber dann der Döner und das dritte der Burger, ne?
Nee, tatsächlich nicht.
Ach, das ist doch ein Witz. Guck mal, beim einen gehst du nach der Häufigkeit und Solidität, und dann kommst du hier mit, dass du, als ob du so oft einen Burger essen würdest.
Ey, ich sag mal so, ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich meine Essenskultur nicht so unter Kontrolle hatte, da habe ich schon gut 3-4 Mal die Woche Burger bestellt oder irgendwie gegessen. Und ich glaube, es ist halt wirklich, ein Döner ist verlässlicher, aber wenn du einen geilen Burger hast, dann kannst du dich da reinlegen. Weißt du,
aber das ist doch das, guck mal, eine Pizza, also das, ich finde, das hast du bei allem, eine geile Pizza, so eine geile Neapolitaner, die so fluffy und einfach ein Top-Produkt, so geil, ein Top-Döner, was geiles, ein Top-Burger, was geiles. Das ist halt die Frage der Kriterien, woran machst du es fest?
Okay, wenn ich sage, dass alles auf seinem Peak ist, der beste Döner, der beste Burger und die beste Pizza,
Dann ist der Burger auf der 1,
sorry. Ja, dann muss man sogar den Burger über die Pizza packen. Dann packe ich die Pizza auf Bench und den Burger und den Döner cutte
ich. Alles klar. Lass mal so stehen.
Ja, gutes Thema.
So haben wir das Startbench-Cut nämlich auch nicht gemacht, wenn wir es gemacht haben.
Nee, so haben wir es nicht gemacht. Deswegen, das kann man immer mal evaluieren. Das ist auch so eine Dönerquote, die andere Dönerquote. Womit gehen wir weiter?
Ich habe eine Idee, weil wir da bestimmt einen Tick drüber sprechen können. Gibt's vielleicht auch Spoiler Alert für die, die jetzt halt da keinen Bock drauf haben. Dann können die jetzt die nächsten 10 Minuten rausgehen.
Ja.
Denn der Flacco hat's geschafft, 3 Folgen Squid Game zu gucken.
Ey, ich hab gestern, also wir nehmen ja Samstagmittag auf, Freitagabend, ich sag mal so ab 11:30 hatte ich dann freie Verfügung über Netflix und Mir sind während dem Film, den ich vorher geschaut habe, schon dreimal die Augen zugefallen und dann habe ich mich nochmal wirklich gestrafft, irgendwie nochmal eine Mate aufgemacht und okay, ich kann Olli nicht hängen lassen, ich muss jetzt das Good Game anfangen. Und ja, also die ersten drei Folgen sind durch. Ich bin positiv gestimmt. Also ich habe sehr Kontroverses gehört, so manche finden es geil, manche meinen, das ist halt irgendwie so ein bisschen dahingerotzt. Ja, die wollten dieses Jahr was rausbringen, also 24 noch was rausbringen und das, was fertig war, haben sie rausgebracht. Ich finde, also es ist absolut geil.
Also bei dir war jetzt im Prinzip jetzt so diese von außen erstmal, bevor man überhaupt in die Games gegangen ist. Wie heißt der Hauptcharakter? Ich habe den Namen schon wieder
vergessen.
Ich höre das so oft in letzter. Ja, genau. Und das erste Spiel hat begonnen.
Das erste Spiel ist auch durch, genau.
Okay. Ja, kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil ich habe es natürlich schon durchgeschaut. Und die Dinge, die ich so ein bisschen kritisiere, ich verstehe aber auch, warum sie so sind. Also wenn das passiert, was in der dritten Staffel passieren könnte, aus meinen Mutmaßungen heraus, ist es so ein bisschen, dass mir halt ein paar Dinge eher hinten raus fehlen.
Ja.
Der Anfang, finde ich, ist so ein bisschen schleppend, irgendwie aber auch cool. Ich mag das, was so nicht so, ist auch nicht so mit der Tür ins Haus gefallen. Das heißt, es baut sich eigentlich ganz cool auf.
Ja.
Insgesamt kann ich halt sagen, was für mich ein Thema ist. Die erste Staffel ist ja wirklich ein Knaller gewesen, sowas, was noch nie da gewesen ist und auch super viral und alle Zahlen gesprengt und keine Ahnung.
Der Einzige, der das sprengen konnte, war Mr. Beast mit seiner Adaption davon.
Ja, aber es ist, finde ich, natürlich, wenn du so ein, also ich weiß zwei Hintergrundsachen. Eine Sache ist, dass der das geschrieben hat, eigentlich nur ein abgeschlossenes Ding geschrieben hat, was auch nur die erste Staffel beinhaltet. Das heißt, das ist schon nicht so einfach, da was draufzusetzen, wobei ich finde, thematisch hat das funktioniert oder funktioniert. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Zwischenstaffel, wo sich so ein bisschen was langsam aufbaut und das Tempo auch nicht ganz so hoch ist. Und das macht man halt auch bei Dingen, wenn man einen starken Einstieg hat, dann auch bei Musik, auch bei Büchern, ne, dass man dann mal so ein bisschen das Tempo rausnimmt und dann die Dramaturgie wieder hochfährt zum Schluss hin. Darauf hoffe ich. Mir fehlt, und das wirst du dann auch noch sehen, so ein bisschen Charakterentwicklung oder noch mehr über die Charaktere zu erfahren. So, das ist so ein bisschen was mich stört.
Ja, also ich find's, es sind schon viele Sachen passiert. Ich glaube jetzt, also wir haben uns auch irgendwann mal gesagt, dass wir nicht zu lange um heißen Brei reden wollen. Wir haben ja schon eine Spoilerwarnung gegeben. Ich kann jetzt auch inhaltlich hier eintauchen in das, was die ersten drei Folgen passiert. Wie gesagt, wenn ihr jetzt noch nicht weggeschalten habt und es noch nicht gesehen habt, dann tut das bitte. Es gibt einfach mal ein paar Minuten vor. Das Thema ist halt brisant, weil ich finde es geil, wie sich das erstmal so zusammensetzt. Ich finde es eine geile Idee, dass er will diesen Typen, der die Teilnehmer scoutet, praktisch aufspüren und lässt deswegen jede U-Bahn-Linie für Tage und Wochen und Jahre untersuchen.
Der Polizist.
Nee, nicht der Polizist, sondern Ki-Hoon. Der hat auch seine Goons, die er da bezahlt. Und die dann da rumrennen.
Ja.
Und der Polizist, der sucht mit einem Fischer die Insel.
Ah, stimmt, genau so um was, ja.
Und dann, also, dann kommen die ja zusammen als im Russisch Roulette der Scout für die Teilnehmer gerade gestorben ist.
Der übrigens eine ganz krasse Szene da spielt mit diesem Russisch Roulette.
Ja.
Wurde auch so in TikToks und so gezeigt, dass er zwei Gesichtsausdrücke in seinem Gesicht gleichzeitig hervorrufen kann, also in der Mitte der Hälfte geteilt.
Ja, ja, auf jeden Fall sehr
weirdes Bild auf jeden Fall.
Sehr stark gemacht und auch diese Szene vorher im Park, wo er diese Glücksspiellose oder das Brot jedem anbietet.
Ah, das geil gespielt, was, das ist eine geile Szene.
Um einfach wieder aufzuzeigen, wie die Leute halt praktisch nicht genug kriegen können und nicht das Brot nehmen als Sicherheit, sondern dann das große Loswittern. Ich find's interessant, also man erkennt natürlich auch schon, welche Leute sich da rauscharakterisieren. Diese Mutter, die ihr kleines Kind in Nordkorea noch hat, ne? die im Freizeitpark gearbeitet hat und dann als Mitarbeiterin bei den Squid Games anfängt. Das hat sich für mich noch nicht gelöst, warum sie als Mitarbeiterin und nicht als Spielerin angeheuert wurde.
Ja, das sind halt so Punkte, die kritisiere ich ein bisschen. Ich will dir da auch jetzt nicht.
Ja.
Wie gesagt, ich beziehe mich nur auf das, was du jetzt weißt. Und ja, genau an dem Punkt, weil das wird zum Beispiel halt echt groß aufgemacht halt mit diesem Freizeitparadending, weiß nicht, ob es ein Parade oder ein Freizeitpark ist. Doch, es ist ein Freizeitpark, ja. Und da sieht man ja auch diesen einen Vater noch mit seinem Kind.
Ja, das Kind, was Leukämie hat, genau. Ja.
Genau. Und also es werden irgendwie ganz viele Themen aufgemacht.
Ja.
Das finde ich echt cool.
Es ist ein bisschen
schleppend mit dem, wie sich das dann so entwickelt.
Ja, aber vielleicht machen die es halt genau richtig, bauen diese Sachen langsam auf. Und ich finde, da hat die erste Staffel halt auch gut mitgearbeitet, mit dieser Unwissenheit, die ja auch bis zu dem Moment bestanden hat, bis bei rotes Licht, grünes Licht praktisch die ersten Leute erschossen wurden. Vorher dachten ja alle, ey, es ist cool, es ist ein Spiel und wie auch immer. Und ich fand es auch sehr interessant gemacht, dass Ki-Hoon nicht am Anfang, als er dort aufwacht, direkt die Leute darüber aufklärt, was hier passiert, sondern dann bis zum ersten Spiel wartet und die ihm dann alle erstmal nicht glauben und es dann auch schon da wieder ein paar Imposter gibt, wie dieser Rapper anscheinend mit seinen Liederhahn und so, der dann Leute wegschubst. Es ist sehr cool und ich find's vor allem geil, wie praktisch so die Überlebenden der ersten Staffel. Ich find's auch sehr, sehr cool, dass er sich beispielsweise immer noch für Sebyok einsetzt, für die Nummer 67 aus der ersten Staffel, ne, die Mutter von ihr aus Nordkorea zu holen. Und wie praktisch die Überlebenden der ersten Staffel halt trotzdem weiter in ihrem Weg gezeigt werden und sich die Wege dann auch kreuzen, wie mit den Polizisten und Ki-Hoon, dass die dann gemeinsame Sache machen, ihren Squad dort zusammenstellen. Dieser komplett verpeilte Typ von seinen Goons dann aus dem Grund, dass sein Chef umgebracht wurde, dann auch mit anheuert und so. Ja. Und du...
Der Typ ist super lustig, finde ich. Ja. Also fast in der Sprache schaust du das?
Ich schaue es auf Deutsch.
Auch große Diskussion mit meiner Frau, die schaut es natürlich auf Koreanisch mit englischem Untertitel.
Okay, ja.
Deswegen ist auch ich gucke wirklich vieles auf Englisch zumindest oder in Originalsprache Spanisch.
Mhm.
Aber ich komme nicht drauf klar, Koreanisch oder sowas, das ist so weit weg.
Mhm.
Ich hätte auch mit Polnisch oder so, das wäre für mich, da fühle ich, also dann bin ich auch die ganze Zeit mit Untertitel beschäftigt und so.
Ja.
Bei Englisch ist das was anderes, da kann ich einfach meist ohne Untertitel schauen, es sei denn, es ist ein ganz krasser Akzent, den du halt schwer verstehst oder so, ganz häufig zu finden. Und Spanisch, klar, gucke ich mit deutschem Untertitel oder mit spanischem, je nachdem.
Ja.
Aber ich finde in Deutsch, also klar, man sieht Lip-Sync-mäßig ist das nicht so easy, aber ich habe mich da bei der Serie, also bei sowas, finde ich, kann ich mich damit voll gut arrangieren. Aber das liegt auch, glaube ich, daran, dass wir so ein Synchronisationsland sind und das absolut gewöhnt
die
sind
beste, von früher. Die besten Synchros der Welt, ja. Ja, nee, keine Ahnung, ich habe das auch, also englische Serien, ich würde jetzt auch für die Leute, die jetzt wieder reinschalten, hier das inhaltliche Thema abschließen und jetzt so ein bisschen noch das Synchro-Thema, weil ich erkenne einfach, englische Sachen gucke ich auch immer mehr und mehr halt im Original, Sachen, die ich einmal auf Deutsch gesehen habe, finde ich dann halt schwierig umzuadaptieren von den Stimmen vor allem, ne, weil man ja auch mit der Stimme den Charakter verbindet einfach. Na, ich weiß
also gibt's eine Serie, die dafür so krass steht, finde ich, weil ich die natürlich als junger Mensch im deutschen Fernsehen angefangen habe zu schauen und das ist King of Queens.
Ja.
Ganz, ganz schwierig für mich. Die Stimmen passen einfach dann, du bist so an diese Charaktere gewöhnt. Keine Ahnung, ja. Und auch wenn zum Beispiel Deacon auch so eine ganz helle Stimme hat und so und das überhaupt nicht so im Echten ist und es auch bei so einem Körper, wie der hat, meistens nicht passend wäre, der hat einfach eine krass tiefe und große, starke Stimme. Aber ich feiere es gerade halt die Hauptcharaktere mit Leah Remini und Kevin James, so, boah, die in Deutsch, ja.
Das muss einfach.
Arthur Spooner in Deutsch, auch diese Verrücktheit.
Jerry so, Stiller, ja. Muss ich halt auch sagen, es gibt viele Schauspieler, die halt so zu ihrem Synchronsprecher, das passt einfach. Also deswegen, es gibt Schauspieler, also so Leonardo DiCaprio, wenn ein neuer Film rauskommt, den kann ich mir auch gut auf Englisch geben. Das funktioniert auf Englisch wie auf Deutsch. Aber bei so Kevin James, Adam Sandler, Will Smith, das funktioniert für mich so. Also Will Smith noch eher, aber Kevin James und Adam Sandler, gute Beispiele, die muss ich mir in ihrer deutschen Stimme hören mittlerweile. Das geht einfach nicht mehr.
Ja, ich glaube, das ist mal einfach so eine Mischung aus, man ist es zu sehr gewohnt, dann sind es vielleicht gewöhnt, dann ist es aber auch so, weil das häufiger so diese Comedy-Charaktere sind. Ja. Vermeintlich funktioniert ja übersetzte Comedy nicht so gut, aber anscheinend, ja klar, wenn man das dann direkt in den Vergleich setzt, so inhaltlich, was da passiert, ist das oft im Englischen dann schon lustiger und cooler, weil es halt der Originalhumor ist.
Ja.
Aber es ist so ein bisschen, es ist halt so ein Synchronstimmen-Syndrom. So, wenn man so ein bisschen daran gewöhnt ist. Aber ich fühle, wie du schon sagst, zum Beispiel so jemand wie Leonardo DiCaprio, den letzten Film super gut schauen, bei dem letzten Martin Scorsese-Film, habe ich erst gedacht, oh mein Gott, ich verstehe kein Wort, weil die voll Slang gesprochen, also nicht Slang.
Was war denn das, The Irishman oder was?
Nein, wie heißt der? Honey of the Flower Moon, irgendwas mit Of the Flower Moon.
Ja, okay, habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, welcher das war. Ja.
Super krank guter Film, also wirklich richtig, richtig gut. Hm. Aber das ist die erste Szene auch, dann sitzt er da mit, wer ist das? Ist das Robert De Niro? Ja, das ist krass, wie die sprechen. Du denkst erstmal, okay, ich werde diesen ganzen Film nichts verstehen. Du gewöhnst dich dann aber auch innerhalb eines Filmes da sehr dran.
Ja, nee, ich habe auch, also ich habe so vor allem, bestes Beispiel bei mir ist Grey's Anatomy, ne? Meine absolute Lieblingsserie. Und ich kenne die halt seit 15 Jahren. Ich habe die nicht von Anfang an geguckt. Aber seit 15 Jahren kenne ich diese Serie und ich bin so an diese Stimmen gewohnt. Das heißt, ich kann, also wenn die auf Englisch läuft, ich kann die einfach nicht gucken. Das geht einfach nicht.
Ja, ich habe zum Beispiel früher viel Dr. House geguckt, als ich jung war.
Ja.
Und da fand ich auch, dass die Stimme von ihm voll gut zu seinem Charakter passt.
Auf Deutsch jetzt, ja.
Auf Deutsch, aber wenn du das auf Englisch guckst, macht das nochmal viel mehr Sinn und Spaß, weil der
Brite
ist.
Ja, das passt bei ihm.
Und ist halt so dieses Abgehobene, das unterstützt es noch mehr. Aber ich muss sagen, selbst ohne, dass der dann einen anderen Dialekt im Deutschen hat, funktioniert das trotzdem sehr, sehr gut.
Was die Serie ist, wo diese Akzente und Dialekte so eine große und wichtige Rolle spielen, weswegen ich auch sehr froh bin, da ich die auf Englisch geguckt habe, war Lost. Checkst du?
Ja, ist aber lang her bei mir, das habe ich auf Deutsch geguckt, weil ich das halt damals auf ProSieben geguckt habe.
Ja, verstehe ich. Aber wenn du dich zurückerinnerst, da gibt's halt das ist ja ein Flug von LA nach Sydney oder umgekehrt, ich glaube von Sydney nach LA sogar gewesen. Ja, genau. Und dann hast du da halt ein paar Australier, dann hast du eine Menge Amis, dann hast du irgendwelche Briten und dann hast du ja noch den Desmond, diesen Schotten. You okay, brother? Und der immer mit seinem Schottischen. Und das passt halt so gut, weil du kriegst dann ja auch über die Staffeln hinweg immer mehr Rückblenden in ihre Leben vor der Insel. Und dann passt das so gut, dass die halt zu den verschiedenen Ökosystemen, zu den verschiedenen Gesellschaften dann halt auch ihre verschiedenen Dialekte haben. Aber ja.
Aber dazu kann ich noch eine kurze Beobachtung von meinem gestrigen Abend schnell mit einstreuen. Mhm. Meine Frau wollte gestern was trinken gehen. Dann sagt sie, lass uns hier um die Ecke in so einen Irish Pub gehen.
Mhm.
Und dann kamen wir da rein, es war super voll, es war einfach kein Platz frei. Es war nichts frei, Freitagabend, der Laden war voll. Die Straßen sind leer, aber alle Läden hier auf der Berger, wo du
Kaffee
was trinken kannst,
full.
Rappelvoll.
War Kaffee full?
Und Kaffee full?
Kennst du nicht Kaffee full? Okay, krass.
Und ich komme da rein und so und dann haben wir halt geguckt. Dann haben wir irgendwie gesehen, und es war übertrieben laut, also das hat mich auch nach einem, also ich hatte nicht mal einen harten Arbeitstag, aber trotzdem, es hat mich echt, freitags bin ich nicht so, kann ich feiern gehen, aber trotzdem, wenn es dann so, ich hab's nicht gefühlt. Und dann wollten wir wieder rausgehen und wollten in eine andere Bar. Und dann steht mir so einer entgegen und geht aber so zur Seite und ich dachte mir so, ich spiele jetzt damit, weil das mache ich ganz häufig, da spricht man, da haben fast alle Englisch gesprochen, aber ich habe so richtig so, thank you, mate. Und der war aber Deutscher und so, ja, you're welcome. Und dann ist mir aufgefallen, habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen, dadurch, dass ich mit ihr weggehe, essen gehe, trinken gehe oder so, wir sprechen ja nur Englisch. Mhm. Das heißt, ganz häufig merken die Leute auf den ersten Blick, die könnten denken, okay, meine Frau, die sieht nicht deutsch aus, dass sie auf jeden Fall nicht deutsch spricht. Aber bei mir könnte es ja alles sein, ne? Also alles Mitteleuropäische würde funktionieren, außer jetzt Spanien oder Italien vielleicht oder Portugal oder
so. Wenn du auf einmal so den harten französischen Dialekt raushaust.
Ja, wobei, also ich könnte halt ne, Franzose sein, ich könnte Engländer sein, ich könnte Ire sein, ich könnte Amerikaner sein, ich könnte, was könnte ich noch, Schweden, Norwegen, Dänemark, das alles geht auch, dafür bin ich ein bisschen klein.
Ja.
Wie auch immer, spiele ich dann immer damit und gucke so, wie verhalten sich die Leute uns gegenüber. Und irgendwann switche ich dann auch mein Deutsch. Oder wenn die mich auf Deutsch ansprechen, dann dann reagiere ich auch auf Deutsch. Dann finde ich es kacke, dann einfach das weiter aufrechtzuerhalten.
Ja,
ich finde es aber lustig halt so, weißt du, weil du kannst halt dann mal rausfinden, ob dich jemand irgendwie dümmer behandelt oder so halt. Ne? Dann kannst du die so ein bisschen ertappen und dann machen die das nicht mehr bei nicht deutschsprachigen Menschen.
Also ich hatte mal lustigerweise auch in einem Irish Pub, in Altsachs aber in dem, hatte ich mal die Situation.
O'Reilly's.
Ja, im O'Reilly's.
Nein, O'Reilly's ist ja Dings, ist ja bei der Konzi da in der Nähe.
Nee, O'Reilly's ist am Hauptbahnhof, wenn ich gerade drüber nachdenke.
Nee, O'Reilly's ist, ja, O'Reilly's ist am Hauptbahnhof, aber wie heißt, das andere heißt Birmingham Pub, das ist bei der Konzi.
Genau, das ist bei der Konzi. Aber auf jeden Fall der in Altsachs, wo ich war, da hatte ich wirklich diese Bilderbuch-Situation, wo man immer denkt, ja, das kann nicht echt sein. Ich hab mich mit einem Typen unterhalten und die ganze Zeit auf Englisch, so, wir waren da bei einem Bierpong-Turnier. Und haben dann da gespielt und irgendwann waren wir halt beide raus und haben halt die ganze Zeit nur gesoffen und gelabert und immer auf Englisch. Und irgendwann wirklich so, nach Stunde kommt eine gute Freundin von mir, sagt mir so, ey Rocco, wollen wir gleich gehen? Und ich so, ja, können wir machen. Und der Typ, dem fällt alles aus dem Gesicht. Du kannst Deutsch?
Das ist ein weirder Moment, auf jeden Fall, wenn man sich so deutsch-deutsch ertappt, auf jeden Fall.
Deutsch-deutsch ertappt, ja. Deutsch-deutsch ertappt, Folgentitel.
Deutsch-deutsch ertappt, ist aber auch unangenehm im Ausland.
Ja.
Also da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich will Deutsche nicht im Ausland sehen. Seid mir nicht böse, ihr könnt da euren Urlaub machen, deswegen gehe ich auch nicht so gerne irgendwie in Urlaube so mit so einem Hotel und weißt du so, das ist mir alles zu nervig. Oder auch so, ich nehme jetzt so ganz stumpf sowas wie, keine Ahnung, Palma de Mallorca oder
ja.
Los Cristianos in Teneriffa, irgendwie solche Urlaubsorte, das sind dann immer so, kennst du diese, das sind so Familien, die haben ein oder meistens zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, so richtig deutsche Familien.
Ja.
Vater ist so der vorwegläuft und jetzt wollen die was essen gehen, nachmittags, so in der prallen Sonne, da haben die jetzt Bock drauf und suchen aber schon was im Prinzip meistens auch irgendwie Fastfood oder deutsches Essen sein soll.
Ja, genau. Warum haben die hier kein Schnitzel?
Genau, und dann stehen die so im Prinzip so neben dir und gucken, mustern dich, ob du vielleicht Deutsch bist. So, und dann ist so der wichtigste Moment, dass du safe Englisch sprichst.
Ja.
Und zwar so, dass die denken, Halleluja, mit dem will ich nicht ein Wort wechseln, weil sonst kommen sie, komm aus Deutschland, so wie Dings, ne? Wie heißt das? Beschaucherspöblinge, ne? Wie,
hey, die Böblinge! Ritzmann.
Genau, Ritzmann. So, das sind halt so, ey, nee, hab ich keinen Bock drauf. Ich hasse das, dieses, ich gehe irgendwo hin, um Dinge zu entdecken, die ich nicht mit jemandem vielleicht, oder andersrum.
Hm.
Ich will andere Kulturen kennenlernen.
Check ich.
Und ich habe keinen Bock auf irgendwie so dieses Generische und schon gar nicht Bock auf Deutsch.
Aber
da habe ich einfach keine Lust drauf.
Aber auf einer Metaebene ist es dann wieder, also wenn du in diese Deutschfalle dann reintappst und die dann merken, dass du Deutscher bist. Und wenn dann aber, also ich finde es dann wieder lustig, wenn dann rauskommt, ey, bist auch aus Frankfurt? Weißt du, so, wenn du dann wieder so, wenn es dann nicht irgendwie halt, ja, man ist Deutscher, sondern wenn der Zufall dann so groß ist, dass da so also zwei Frankfurter aufeinandertreffen, das finde ich schon wieder lustig.
Ja, wobei ich schon auch immer dann gemerkt habe, so als ich noch jung war, da waren wir in Lorette Mar und dann haben uns welche angesprochen, ja, wo kommt ihr her? Und wir so, ja, Frankfurt, ich meine, wir sind aus Maintal gewesen, ja, das ist 10 Minuten entfernt mit dem Auto von Frankfurt.
Ja.
Aber dann kam so, ja, wir auch. Und dann kommen die, keine Ahnung, aus
Frankfurt-Hahn
oder sowas. Nee, nicht Frankfurt-Hahn. Wirklich so dieses, mein Kinzig-Kreis irgendwo in den, was weiß ich, halbe Stunde mit dem Auto entfernt.
Ja.
Und das habe ich dann noch nicht ernst genommen, ne? Also das waren dann Gurken.
Ja.
Aber ich finde diesen Moment auch komisch. Ich hatte das in Mailand beim Spiel Deutschland gegen Dänemark? Nein, Dänemark habe ich, was war das letzte Gruppenspiel? War Dänemark und das davor?
Nein, Dänemark war Achtelfinale schon. Schweiz war das letzte Gruppenspiel.
Genau, habe ich das gegen die Schweiz dort geguckt? Ich glaube schon.
Ja, nee. Ich glaube Ungarn hast du. Du warst so über die Woche weg und das war mittwochs.
Nee.
Das Spiel gegen Ungarn. Nee.
Das war nämlich auch, da lief gleichzeitig das Spiel Schottland gegen Ungarn. 100%.
Ja, okay dann war es Schweiz, ja.
Und dann auch so richtig unangenehm, fragt uns so der, es war auch in so einem Irish Pub, fragt uns der Barkeeper so, ja, welches Spiel wollt ihr gucken? Da waren 1000 Fernseher, der konnte mir halt auf dem Fernseher, den ich gucken kann, ohne Brille, wollte er mir halt das einstellen, worauf ich Bock habe. Und ich habe so gesagt, ach, ist mir egal eigentlich. Und ich sitze an meinem Deutschland-Trikot und denke so, du bist so ein Dummkopf. Und dann habe ich meine Frau immer gedrängt dazu, dass sie zu ihm sagt, hey, kann man vielleicht doch Deutschland anmachen? Weil er Konferenz angemacht hat. Und dann waren so andere, so Check24-Jungs da, deren Freunde alle nach Mallorca gefahren sind und die nicht. Und sie haben 4 Tage in Mailand verbracht oder eine Woche oder so. Und dann dachte ich mir auch so, ey, bitte Jungs, sprecht mich nicht an. Dann bin ich rausgegangen, eine Kippe rauchen, wer steht da? Oh ja, du bist auch Deutscher, oder was? Und ich so, ja, und die waren halt noch voll jung. Haben uns so ein bisschen unterhalten, die waren aber eigentlich ganz korrekt und so. Und dann aus Frankfurt und die waren irgendwie Dortmunder und haben ein bisschen über Fanszenen gesprochen und so und hin und her. Aber die waren halt echt so jung, die haben halt WM 2006 nicht mal mitbekommen, nicht mal als Einjähriger.
Also,
so.
Ach so, also nochmal ein gutes Stück jünger als ich.
Ja, also die waren halt irgendwie echt, keine Ahnung, oder die sind gerade auf die Welt gekommen, 2005 geboren oder so. Und ich sag so, hey, wow, ich habe halt Security bei der WM gearbeitet.
Ja.
Weißt du so, dann merkst du echt, wie alt du bist.
Ey. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, das merk ich auch. Ich wurde neulich von so, ich würde mal sagen, so 15-Jährigen gesiezt.
Aber jetzt geht's los bei dir.
Nein, die waren noch jünger, die waren 13. Die waren, ich glaube, 13, das war so kurz vor Weihnachten, genau, da war ich unterwegs, da hatte ich gerade meinen Weihnachtseinkauf gemacht, bin so U-Bahn-Station irgendwie rumgelaufen und war da halt so Mantel, AirPods drin, weißt du, hat so eine Einkaufstasche und läuft da so meinen Weg und das sind so Kids, die dann, kennst du, die Situation kennt man doch, wenn die Kids dann so eigentlich frech sind, aber das dann so tarnen wollen, so, nein, wir sind doch voll freundlich und labern die ganze Zeit halt irgendwelche fremden Leute an und es war dann halt so, ich bin dann so stehen geblieben, hab einen AirPod rausgenommen und hab so, was war der? Und dann haben die, ja, wir wollen nur schöne Weihnachten wünschen. Ich hoffe, wir hoffen, sie haben eine gute Zeit. So, okay, the fuck.
Na, so ist es ja noch, also ich weiß, ich fühle das, was sie machen, aber das ist halt auch schwierig, dann irgendwie da ein bisschen was dagegen zu feuern.
Ja, weil die machen, die finden das safe dann lustig, die laufen dann kichernd weg und denken, die hätten gewonnen. Weißt du, wie ich meine?
Genau, aber du verlierst ja, wenn du dann, also, das ist auch so ein guilty pleasure, in so einer Situation nicht, aber wenn mich jemand echt auch mal abfuckt, dann kann ich halt schon auf der Straße sagen, ey, Digga, fuck mich gerade mal nicht ab mit deiner Scheiße hier, so, da hab ich kein, also das bockt mich nicht. Und wenn es halt, also Kinder klingt jetzt krass, aber so 13- bis 15-Jährige sind oder so 16-Jährige, so, irgendwann kommt diese Grenze, da mache ich es dann nicht mehr. Aber wenn die irgendwie Scheiße bauen, dann weiß ich, also ich bin jetzt nicht so dieser Überallmann, der dann so, hier, oh, mach das mal nicht, da sind stehen Autos, geh mal da von der Seite, irgendwie sowas mache ich nicht. Aber wenn die irgendwie einen Mist bauen, wo ich weiß, zum Beispiel, ich sehe zwei 15-Jährige fucken einen anderen 15-Jährigen ab und die, du siehst so, die ärgern den, richtig, also die mobben den und das geht schon so fast so weit, dass sie dem eine geben oder sowas. Und ich spüre einfach die Situation, dass das eine Ungleichheit ist und Mobbing. Ey, glaub mir, die ficke ich an. Und da bin ich halt auch nicht zimperlich, da bin ich jetzt nicht so, dass ich die beleidige oder so, aber ich gebe denen schon zu spüren, dass sie die Scheiße lassen sollen. Und dann gibt's halt manchmal welche, die sich, juckt es nicht, aber die meisten sind dann so ein bisschen so wie ertappt, so als würde deren Vater oder deren Mutter vor ihnen stehen.
Ja, ja.
Und dann kann ich auch wirklich sagen, so, und jetzt verpisst euch. Und dann sage ich aber auch zu ihm so, ey, und du nimm dir mal, also wie so krass, aber nimm mal einen Stock aus dem Arsch und sprich halt auch mal laut. So, weißt du, so trau dich das halt mal ein bisschen.
Rede.
Ja, nee, ist echt, man kennt ja auch diese Situation, ne? Das ist absolut, als Jugendlicher oder Kind so voll unangenehm. Das eine ist, dass du dich so hilflos vorkommst und der andere Punkt ist, dass du dich auch schämst, ne, so für vor den anderen Menschen und so.
Ja.
Und deswegen spreche ich hier mal ein Shoutout für alle, die sich da irgendwie ärgern lassen. Sagt was. Sprecht auch Leute um euch herum an. Sagt, ey, absolut. Die zwei Männer, die zwei Jungs hier, die wollen mich, was auch immer, die fucken mich ab oder irgendwie sowas. Auch wenn es peinlich ist, aber zieh dich aus der Situation.
Ich hatte das in Schulzeiten auch in verschiedenen Phasen immer mal wieder so, wurde man mal ein Punching Ball von irgendwie zwei, drei Jungs, die das lustig fanden. Ist eine belastende Situation, vor allem, wenn man halt der kleine Schmächtige in der Situation immer ist. Nichts mittlerweile.
Bist du der große Schmächtige? Ist halt auch so als Erwachsener. Ich weiß, ich würde niemals einen Jugendlichen oder ein Kind beleidigen, geschweige denn irgendwie zu nahe kommen oder so, auf gar keinen Fall.
Nee.
Aber eine gewisse Autorität auch mal in Situationen auszustrahlen, die du natürlicherweise hast aufgrund der Lebenserfahrung. Das ist halt was ist,
wie würdest du reagieren, wenn du, keine Ahnung, in der U-Bahn stehst und du siehst die Situation und einer von den beiden gibt dem anderen eine? Würdest du dann, sag ich mal, auch körperliche Präsenz, jetzt ohne da irgendwie direkt zu
anzugehen? Ich würde da schon dazwischen gehen und die Person zurückschieben, ja.
Ja, ja, würde ich auch
also
sagen.
Also es gibt auch Jungs, Situation. Da würde ich es nicht machen. Da würde ich dann halt sagen, ey, so, keine Ahnung, ich rufe die Polizei oder spreche auch andere Leute an, wenn ich jetzt merke, das sind irgendwie 17-Jährige und die sind fit und
Haben wahrscheinlich ein Messer dabei.
Kickboxen oder sowas oder ein Messer dabei, dann musst du auch gucken, Eigenschutz geht immer vor.
Ja.
Aber ja, ansprechen. Ansprechen, dazwischen gehen, ja. Und auch ganz oft, was auch ein wichtiger Punkt ist, sprich in Anführungszeichen das Opfer an, ob die Person das gerade will.
Ja.
So, weil es gibt ja auch die Situation, dass die halt Quatsch machen. Und das ist auch in Anspruch.
Das hatte ich auch mal. Person, ne? Das hatte ich auch mal. Ey, ich dachte auch wirklich, ich bin da der goldene Ritter, der da kommt und dem armen Jungen hilft. Und er so, Alter, was ist mit dir? Das sind meine Jungs. Das ist so, scheiße. Das ist auch so richtig unangenehm, weißt du? Das ist so vergleichbar unangenehm wie Rätsmann, der dachte, dass er mit den Leuten auf der Skipiste ein Foto machen soll. Weißt du?
Ja, das
das, so, das ist so diese Berg, Ebene. Ne? Ja, das ist diese Ebene. Kevin, kommst du auch?
So, so unangenehm. Einer der schönsten Momente im Internet auf jeden Fall.
Ja. Ja. Was mir noch eingefallen ist, hast du so gewisse Abstufungen, wie du dich gegenüber fremden Kindern verhältst, ab einer gewissen Altersklasse? Weil die kann man ja auch nicht immer ganz genau festmachen.
Naja, also es ist ja mein Job. Also ich muss mich ja tagtäglich mit verschiedenen Altersklassen auseinandersetzen.
Gut, diese Altersklassen sind ja auch gestaffelt. Also die haben so eine Obergrenze bei dir. Ne? Du hast ja nicht mit Kleinkind bis 18 zu tun. Ne?
Das nicht, aber ich habe in meiner beruflichen Karriere halt schon auch mit älteren Jugendlichen, mit Heranwachsenden, so, also weißt du, mit allen Altersgruppen gearbeitet. Und alles hat halt so seine Tücken einfach in der Kommunikation oder auch im Umgang. Da muss man einfach drauf achten. Gewisse Dinge, da kannst du einen Jugendlichen anders. Du kannst halt ein Kind voll krass überfordern mit Dingen, dass du zu dem Kind sagst, weil es nicht weiß, wie es damit umgehen soll. Und das ist immer eine unangenehme Situation für das Kind. Aber klar, also natürlich, sowohl im Alltag, so auf, egal wo, auch was weiß ich, du lernst irgendwo auf einer Feier, ist irgendjemand und hat sein Kind dabei und es redet die ganze Zeit mit dir, weil es interessiert ist und irgendwas wissen. Ja, klar, so ganz unterschiedlich. Kommt auch drauf an, wie die Eltern sind.
Das ist auch immer so ein Punkt. Nee, also es gibt so diese eine Situation, da habe ich mal sowas für mich festgemacht, weil du kannst ja von außen nicht erkennen, in welchem Stadium ein Kind ist, das ungefähr, ja, keine Ahnung, 1,40 groß ist. Das kann jetzt ein Drittklässler sein, das kann aber vielleicht schon ein Sechstklässler sein. Und ich habe da eine äußerliche Markanz festgemacht, an der ich dann so einen gewissen Unterschied mache, wie ich mich dann auch losgelöst von dem Kontakt zu diesem Kind, weil ich laber nicht irgendwelche Kinder auf der Straße an, ne? Aber so, man hat ja auch eine gewisse Vorbildsfunktion. Und das geht bei mir zum einen mit dem Rauchen. Wenn ich einem Kind entgegenlaufe, das da mit seiner Mutter ist, ich halt immer meine Kippe so, dass das Kind das nicht sieht, weil ich da immer so denke, Rauchen ist scheiße, niemals irgendwie. Aber was, also in der Theorie, weil Ordnungswidrigkeiten begehe ich ja natürlich nicht, aber kennst du das rote Ampeln Debakel?
Safe. Safe, ja.
Und wo?
Über die Straße geht Debakel auch.
Wo machst du die Grenze? Wo du dich normal, also so, wenn das Kind nicht da wäre, verhältst und wo du dich anders verhältst, weil ein Kind da steht?
Ich finde, so der moralische Kompass eines Kindes entwickelt sich so in so diesen grundlegenden, einfachen Lebensdingen, wofür ich die rote Ampel halte. So vielleicht bis 12 finde ich so ein gutes Alter. So danach sind die eh schon viele mit Fortnite und anderen Dingen versaut.
Aber das kannst du kannst ja nicht von außen immer erkennen, wie alt die sind.
Ja, ich kann das, also soll nicht so doof klingen, aber ich kann das schon recht gut. Zum einen, wie gesagt, ist das mein Daily Business. Aber das geht nicht nur über das Körperliche, sondern auch so über das Verhalten. Du siehst ein Kind und oder siehst ja, ich beobachte Menschen generell viel, oft, egal wo. Und dann sehe ich das Kind und schaue das an und kann innerhalb von kürzester Zeit realisieren, in welcher Altersstruktur dieses Kind sich ungefähr verhält. Zu diesem roten Ampelthema muss ich aber sagen, ein sehr, 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 sehr guter Freund von mir hat irgendwann mal gesagt, als wir auch über eine rote Ampel gehen wollten, doch nicht, das war so diese, und es war aber gar kein Verkehr, es war nachts um 2, und dann sagte er, ey, pass mal auf, rote Ampeln sind dafür da, um den Verkehr zu regeln. Gibt es keinen Verkehr, dann gibt es auch nichts zu regeln. Und dann ist er einfach gegangen. Und der hat dann so diese Snoop Dogg-Brille aufbekommen und dann war klar, so alles klar. Gangster.
Ja. Weil ich ja nicht dein Skillset in dem Bezug habe, habe ich mir da so ein sehr einfaches Tool überlegt. Beziehungsweise ich habe das irgendwann mal so gesagt und mir danach dafür auf die Schulter geklopft, weil es eigentlich universell anwendbar ist. Ich könnte in der Theorie, wenn ich es tun würde, über eine rote Ampel gehen, wenn keine Reflektoren mehr im Rucksack sind.
Der Rucksack ist auch, also wie schick auch, also nicht Kinder, aber Erwachsene, die den Rucksack zu hoch ziehen, die schicke ich übrigens auch ins Camp David.
Ja, auf jeden Fall.
Übrigens hier auch mal kurz, wir beziehen das ganz deutlich auf diese Klamottenmarke, nur darauf, auf nichts anderes. Rucksack zu weit hochziehen geht in die gleiche Range wie Helm tragen, wenn man ihn nicht mehr braucht. Ist einfach halt
mit Helm in der Bahn, ey.
Helm in der Bahn und Helm beim Einkaufen auch ganz wack. Ich weiß, wenn du Free Solo einkaufen gehst, dann brauchst du halt einen Helm, ich weiß.
Ja, und dann noch deine so neongelbe Reflektorenjacke noch über den Helm drüber. Weißt du, die Kapuze. Und
diese Klammer oder dieses Gummiband am Bein, am rechten Bein, weil da kein Kettenschutz am Fahrrad ist.
Ja,
die Reflektoren sind auf jeden Fall ein Ding. Wenn der Rucksack schon tief hängt, dann ist auch schon, da weiß ich auch, ey, kann man gehen.
Ja, also wie gesagt, wenn es kein Scout oder Herlitz oder was auch immer mehr ist, sondern wenn der einen Eastpack trägt, den auf einer Schulter hat, dann weiß ich, der Junge hat schon mehr gesehen, als dass ein Erwachsener über eine rote Ampel läuft.
In Frankfurt tragen die Schulkinder aber halt Gucci und Prada, da tragen die keinen Eastpack, mein Freund.
Ja, das ist vielleicht auch ein Zeitversatz. Also ich hab damals immer noch Eastpack getragen. Keine Ahnung. Mittlerweile, ja.
Eastpack war geil.
Oh, bis heute trage ich Eastpack.
Nee, ich nicht mehr. Ich bin ein Vorwärtsmensch geworden. Aber ist geil, mein Rucksack, der ist auch legendär, den habe ich jetzt auch schon bestimmt 10 Jahre.
Der passt zu deinen Schuhen.
Bei mir passt alles zu meinen Schuhen. Ich habe immer, ich würde niemals außer Haus gehen und nicht eine Sache meines Outfits passt nicht zu den Schuhen, die ich trage.
Ja, same.
Und die andere bildet die Baseline. Also es hat immer was zu tun, was habe ich für eine Hose an? Also nicht welche Art, das ist klar. Jogginghose, ich wäre auch gestern deswegen fast aus so einer Bar rausgeworfen worden.
Ja.
Weil die Kellnerin so auch so, wir setzen uns so hin und so und dann die so, oh, ist das eine Jogginghose? Und ich einfach so, und zeig so, was für eine Hose ich anhabe, aber ich antworte halt nicht und es ist halt obvious, dass es halt eine Jogginghose ist. Und dann geht sie so irgendwie nochmal zu dem Besitzer oder so und dann kommt sie wieder und sagt so, ja, nee, ist okay, nächstes Mal dann bitte keine Jogginghose. Und ich so, okay, korrekt. Ich komme halt auch einfach, ich gehe freitags abends was trinken und scheiß drauf und gehe mit Jogginghose und Off-White Air Max in eine Bar. Ich scheiß auf sowas. Ich habe da keinen Bock drauf, ganz ehrlich.
Aber dann, also da kommt mir auch immer das Kanye West Zitat aus einem der legendärsten Tracks, nämlich All Falls Down, in den Kopf. I can't even go to the grocery store without some one that's clean.
Ja, also das ist wichtig. Diese Outfit-Geschichte, dieses ist immer irgendwie Sneaker-mäßig, das passt. Und der Rucksack passt, wie gesagt, eigentlich generell zu all meinen Sneakern. Aber das Lustige ist, Jay hat den auch und der benutzt den nie.
Ich habe Jay, glaube ich, auch noch nie mit einem Rucksack gesehen, ey.
Da, der hat noch so einen schwarzen, den nimmt er mit, so einen gammeligen. Jay liebt eh so abgegammelte Sachen.
Ja.
Shoutout an seine Jordan-Schlappen.
Ja, Mann.
Aber sein Rucksack, wenn er den mal dabei hat und ich habe den dabei, dann sieht halt meiner einfach aus, als, keine Ahnung, hätte schon 2 Weltkriege hinter sich.
Okay, ich habe noch auf jeden Fall noch ein Thema, in das wir noch reingehen sollten. weil dafür habe ich mir vorletzte Nacht den miesesten Schlafentzug gegeben und traue jetzt so ein bisschen vor mich her. Wir haben ja letzte Woche über College Football gesprochen. Hast du dir da Highlights zumindest so angesehen?
Ja, zumindest von Penn State, aber auch nicht komplett. Ich musste dann so ein bisschen skippen. Aber hat eigentlich gut angefangen für Penn State.
Es sah die ganze Zeit gut aus und ich würde behaupten, ich habe
Notre Dame.
Und ich würde behaupten, dass beide Halbfinals, also erstmal Chronistenpflicht, Penn State hat leider verloren. 27-24 und auch Texas hat verloren. Bedeutet keine SEC in den Finals, also im Championship Game. Hart ist es für mich besonders, dass erstens Penn State rausgeflogen ist und zweitens unser mitgrößter Rivale, nämlich Ohio State, jetzt im Championship Game steht. Bitte Notre Dame. Kennst du das, wenn du so das Team, was dich rausgeworfen hat, aus kompletter Missgunst dem Gegner gegenüber dann doch supporten musst? Ich auch voll scheiße finde.
Also ich hasse ja Borussia Dortmund, habe ich hier schon öfter gesagt.
Ja.
Aber
liebe Grüße an unser halbes Pro-Clubs-Team.
Nach dem Ausscheiden von Bayern gegen Real Madrid war ich da definitiv nicht für Real Madrid.
Ja. Ja, verstehe ich.
Und da muss ich aber auch sagen, da kam auch hinzu,
ne, deutsche Brille.
Mit dieser fragwürdigen Entscheidung hinten raus und so.
Ja, und deutsche Brille und mögliche Champions League-Positionierung von der
deutsche
Eintracht.
Deutsche Brille scheiße ich dann bei sowas drauf. Deutsche Brille geht nur bei mir raus, wenn es dann. Deutsche Brille geht zum Beispiel nicht mal raus, wenn Leverkusen gegen Atalanta Bergamo spielt im Finale.
Ja, aber das ist auch nochmal ein Sonderfall, weil Bergamo-Eintracht ja Freunde sind.
Genau, so. Aber so, und ich, für mich geht auch die deutsche Brille nicht bei Real gegen Dortmund raus, sondern. Ich hatte noch so diese Reus-Brille. Mhm. Es gab so ein, zwei Sachen, wo ich gesagt habe, ach, irgendwie hätten sie sich das verdient.
Mhm.
Aber ich call jetzt hier und ich will dir nicht wehtun, aber ich weiß es. Du kannst jetzt schon drauf wetten.
Mhm.
Also wir unterstützen das nicht, wetten, aber wir können das ja hier machen. Ich sage, Ohio State wird Championship-Sieger.
Ohio State als National Champion, ja, das würde sehr, sehr wehtun. Und das würde extremst wehtun, weil Ohio State auch, also jetzt mal losgelöst von den Playoffs, eines der zwei Teams sind, die uns dieses Jahr geschlagen haben, wie in vielen Jahren auch zuvor. Oh Mann, ich will's mir gar nicht ausmalen.
Ja, dann lass uns wetten. Du tippst auf Notre Dame.
Ja.
Und ich auf Ohio State. Was ist der Einsatz? Irgendwas müssen wir hier im Podcast machen.
Einsatz ist, wir müssen generell mal gucken. Wir könnten ja auch die NFL-Playoffs jetzt angefangen haben, mal durchtippen.
Ja, das könnten wir nächste Folge gern mal machen, ja.
Nee, das müssten wir diese Folge machen, weil die ersten Spiele sind schon durch.
Das werden wir diese Folge aber wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen.
Ja. Auf ganz schnell. Oder brauchst du Vorbereitung? Das wäre ja auch schon unfair.
Da brauche ich Vorbereitung.
Ja, yeah. Okay, true. Dann gehen wir da ab der Division Round rein und sagen zu diesem Spiel jetzt hier, ja, okay, was machen wir da für einen Einsatz?
Der andere, also der gewinnt, darf sich ein Thema aussuchen, was der andere, wofür der andere einen Case drüber macht.
Okay. Boah, ich werde dir... Oh, ey, guck mal, das Ding ist halt so, ich hab's auch im Gefühl, dass Ohio State das gewinnt, aber weißt du, so meine Hoffnung liegt eher bei Notre Dame. Das ist halt so die Scheiße. Ich muss jetzt hier praktisch eigentlich meinen eigenen Untergang geben.
Ja, aber das tippst du ja auch beim Tippspiel. Du tippst ja auch jedes Spiel auf die Eintracht und dass sie deutscher Meister werden.
Ja.
Und das ist auch, also nicht no front, ich bin Eintracht-Fan, aber das ist halt auch dein Untergang.
Ja, ich sag dir, wie es ist und du wirst mir dann so ein Thema geben wie, was ist geiler, Gala oder Fenner? Und dann werde ich in den Kommentaren zerstört. Oder ich werd nochmal hops genommen wegen unserem Stadion-Ranking. Aber gut, ja, Deal.
Also genau, das Thema kann natürlich auch, kann auch eine Rubrik sein, ne? Also
okay, ja, gut. Ich vielleicht habe ich ja Glück.
Okay, aber 24-27 hast du gesagt. 27-24, was ein tightes Game. Das ist.
Boah, Alter. Es war wirklich ein ewiges Hin und Her. Penn State ist besser reingekommen. Beide waren aber irgendwie, also Notre Dame hatte Probleme mit Verletzungen in der O-Line. Und dann gab es halt zwei Sachen, wo Penn State sich das Spiel kaputt gemacht hat. Eine Situation war, es stand, glaube ich, ich glaube, es stand 24-24 in dem Moment. Und es gibt einen dritten und lang und stehen ungefähr auf der eigenen 30, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es wird eine perfekte, also die, das perfekte Scheme gelaufen. Und der Receiver, auf den das der Spielzug ja aufgezeichnet ist, der rutscht aus. Und der Pass geht ins Leere. Das war sehr, sehr bitter. Ich weiß, es kann jederzeit passieren. Kurz darauf kommt dann, ja, ich weiß nicht, ob's. Nee, Quatsch. Dann punten wir. Dann steht es halt unentschieden. Dann gibt es nochmal eine Strafe von unserem Star Pass Rusher Abdul Carter, der 15-Yard-Strafe durch einen Personal Foul rausholt. Super. Dann schießen wir Field Goal. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit und ich krieg's nicht mehr so richtig chronologisch hin, weil das fucking 5 Uhr morgens auf dem Werktag war. Aber letzten Endes wirft Drew Aller dann noch in der beschissenstmöglichen Position irgendwann eine Interception, die Notre Dame in Field Goal Range direkt bringt, eigentlich schon fast. Ja.
Was ich so geil finde, dass man spürt, also in der NFL und in den Playoffs geht's um riesig viel, also richtig viel. So, und auch persönlich immer für die Spieler an Reputation. Du merkst, dass der Druck, also insbesondere dann natürlich beim Super Bowl, spürst du noch mal mehr, dass da krasser Druck ist, aber du spürst halt auch, dass da so viele Spieler sind, die halt wirklich mit diesem Druck auch krass umgehen können.
Ja.
Und was mir aufgefallen ist beim College Football, insbesondere jetzt bei den beiden Runden, dass du spürst, dass es so wirklich um diesen Punkt geht, so, das ist jetzt der letzte Eindruck, vermeintlich, bei manch einem ja noch nicht, aber der letzte Eindruck, den ich jetzt hier im College Football hinterlasse.
Mhm.
Manchmal geht es auch um, dass man eine krasse Streak oder einen krassen Rekord oder sowas hält oder aufbauen könnte. Und, aber auch du spürst so, das ist dieser Einstieg in die richtige, also das ist ja vorher schon Karriere und so, aber das ist jetzt dieses, das ist das, die Benchmark für den Draft hier. Da ist der Druck so krass und die Jungs sind halt echt noch jung und das Stadion ist pickepacke voll und es ist super laut. Das ist halt was ich schon echt krass finde. So, das ist,
ja,
muss man sich auch so ein bisschen überlegen, das ist halt wie so ganz stumpf, so krasser U21-Fußball, nur aber dann mit übertrieben viel Fans und ganz krassem Fokus drauf. Das muss man sich halt mal schon so im Kopf ganz klar bewusst machen.
Ja, ja, das glauben sich so, oder so A-Jugend, Liga-Fußball und dann sitzen auf einmal 50.000 Leute und machen irgendwie Pyro-Shows und was auch immer, ja.
Ja, oder wie jetzt bei dem Wintergame von der DEL, ne, wo auf einmal statt 3.000 oder so, 3.500, 2.000, weiß nicht, wie viel immer in die Hallen passen hier, weil mal 50.000 da dabei sind, ne?
Ja, genauso crazy. Einen Fakt gab's noch dazu und es wurde sehr viel kritisiert, dass das die erste Frage war, die dem Coach von Notre Dame nämlich gestellt wurde. Aus diesem Halbfinale heraus, aus dem Orange Bowl zwischen Penn State und Notre Dame kam das Thema auf, dass es das erste Mal sein wird, zwingend, weil auf beiden Seiten jeweils einer vertreten ist, dass ein Head Coach afroamerikanischer Herkunft ins Championship Game einzieht. Jetzt war das die erste Frage, die wie er sich fühlt, nachdem sie gewonnen hatten, was auch so ein bisschen Shitstorms gesorgt hat. Vor allem, weil halt auch nur seine afroamerikanische Herkunft und nicht auch seine koreanische Herkunft gezeigt wurde, aber das hier einfach als Chronistenpflicht, weil es zu dem Thema eine Menge Aufruhr dazu gab. Ich verstehe, dass du nicht tippen willst, weil du nicht genug drin bist. Deswegen würde ich jetzt einfach ganz kurz für euch hier meine Tipps fürs Super.
Nee, dann hau ich erst meine Tipps. Also wenn man jetzt auf schnell.
Auf schnell und ohne Einsatz.
Playoffs.
Ich gebe dir die Spiele. Ich sag dir immer an.
Ja, ich muss es aber auch sehen. Ja, sag an.
Heute Abend für uns, also Samstagabend als erstes Spiel, Chargers gegen Texans.
Los Angeles Chargers gegen Texans. Die Texans kommen weiter.
Okay, ich sage, die Chargers kommen weiter.
Mhm.
Dann Steelers gegen Ravens.
Ich habe so ein Herz für Pittsburgh.
Mhm.
Mochte ich früher schon immer mit Dings mit. Oh,
wie heißt Ben Roethlisberger.
Ja.
Big Ben.
Also,
ja.
Was hatte der Nummer 3? Hatte der die 3? Ich glaube schon.
Big Ben? Oh, nee, ich glaube, der hatte. Hatte der die 9? Also irgendwas Einstelliges irgendwie.
Auf jeden Fall mochte ich den unheimlich. Was für ein Brocken einfach. Was für ein Vieh an Quarterback. Aber ich glaube, die Ravens schaffen das auch zu Hause.
Auf jeden Fall. Gebe ich, bin ich absolut deiner
Meinung. Jahren da, die waren ja auch, wann waren die? Waren die nicht in den letzten 4 Jahren auch im Super Bowl?
Nein, im Super Bowl zuletzt 2012, als das Licht ausgefallen ist. Aber
im Halbfinale waren die auf jeden Fall.
Ja.
Safe waren die schon weiter.
Ja, also auf jeden Fall Division Round häufig, aber dann auch das ein oder andere Mal gescheitert. Gut, dann gebe ich jetzt mal vor, weil du die ganze Zeit vorgibst. Broncos gegen Bills, sage ich Bills. Die Broncos machen einen guten Push nochmal, aber die Bills sind die Bills. So.
Ja, Super Buffalo.
Super Buffalo. Jetzt ist bei mir gerade alles zugegangen. Was denn?
Dann Green Bay gegen bei den Philadelphia Eagles.
Macht, sollte Philly machen, auf jeden Fall.
Ja, vor ein paar Jahren hätte ich auch gesagt Green Bay, aber glaube ich auch, dass die...
Green Bay ist stark. Green Bay hat eine gute Transition hingelegt. Ja, die werden aber noch 1-2 Jahre brauchen, bis die soweit sind, dass sie da vorne dann komplett mitspielen können. Vor allem, weil bei den Eagles auch alle eigentlich am Start sind. Commanders Buccaneers.
Buccaneers.
Schwierig. Das ist vielleicht sogar das, wo ich es am schlechtesten vorab sagen könnte. Vielleicht im Vergleich zu Texans, Chargers so ein bisschen. Ich bin ein Believer. Oh, ich bin auf beiden Seiten irgendwie ein Believer. Die spielen in Tampa. Ja, sag ich schon, die Bucks. Der Commanders Quarterback ist ein Rookie. Der hat super gespielt, aber Baker Mayfield hat auch, ich glaube, 45 Touchdowns, 3 Interceptions oder so. Also auch sehr, sehr krass gebohrt diese Saison.
Und dann noch Vikings gegen die Rams.
Da ist es halt interessant, weil es aufgrund der verheerenden und schlimmen Waldbrände verlegt wurde. Bedeutet, dass es nicht im SoFi Stadium in Inglewood, Los Angeles, sondern in Glendale, Arizona, also im Stadion von den Arizona Cardinals gespielt wird. Also auf quasi neutralem Grund.
Und ich glaube, dass es einer der Gründe ist, warum die Vikings sich da durchsetzen. Weil der Kopf von den Rams da vielleicht ganz, das ist auch bei den Chargers spielen ja sowieso auswärts, aber es war auch so ein Ding, warum ich sage, die beiden Teams aus Los Angeles sind vielleicht auch ein bisschen woanders.
Ist ein guter Call, ist ein valider Punkt, den man anbringen kann. Bei den Vikings, die waren sowieso, also auch wenn das nicht passiert wäre, sind die für mich der klare Favorit. Haben im letzten Spiel der Saison noch um den ersten Platz in der Division, in der ganzen Conference gespielt, also wenn man auf den Rekord schaut. Das ist eine sehr, sehr geile Sache, die da zusammengespielt haben. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Quarterback Playoff unerfahren ist, auch wenn er sich jetzt hier nochmal in seinem zweiten Frühling sehr gut über die Saison verkauft hat. Es wird sehr interessant. Mein Bruder ist Vikings-Fan und deswegen bin ich da auf jeden Fall auch als Seahawks-Fan, der die Rams hasst, auf jeden Fall pro Vikings und Tipp für die Vikings.
Da auch Shoutout an Aaron, auch Vikings-Fan hier aus meiner Bubble. Deswegen fühlt er das bestimmt.
Liebe Grüße.
Ja, und dann gucken wir nächste Runde.
Ja.
Müssen wir nochmal auch aufgreifen, wie wir getippt haben, aber ich glaube, ich kann es mir auch noch merken.
Ja.
Du wirst mich da aber nochmal reinbringen, aber ich überlege gerade, oh, das habe ich getippt. Ja, okay, ich glaube, ich kann mir das merken.
Ja, ich denke, das kriegen wir hin, ja.
Hier, eigentlich wollten wir noch über die Eintracht oder über Omar Marmoush reden, weil wir wollen zumindest nicht unerwähnt lassen, dass Manchester City wohl da ganz tief in die Tasche greifen will. Die Frage ist, wie tief und ob uns das tief genug ist.
Ja.
Auch wenn das natürlich immer wieder schade ist und so, am Ende wird das auch die Eintracht verkraften können. Kurze Frage, du hast gesagt, kommt Johnny Burkhardt, falls Omar Marmoush geht? Ich sag nein.
Ein generelles Nein oder nicht im Winter?
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Eintracht nicht an so so eine Art von Transfer innerhalb der Bundesliga interessiert ist. Ich glaube, dass die Eintracht da scoutingmäßig ganz woanders immer unterwegs ist. Das sieht man ja auch in den letzten Jahren. Frankreich ist ein großer Pool, großer Playerpool. Und auch mal schauen, Chaibi könnte natürlich auch die Position von Marmoush ein Stück weit vorübergehend ersetzen. Wäre vielleicht für ihn auch nochmal so ein bisschen was, dass er da mal aus dem Schatten springt, weil so, der hat halt für dich voll gut angefangen, als er zu uns kam, so die ersten paar Spiele und dann sehr krass abgebaut.
Ja.
Ja, aber ich will jetzt Bundesliga gucken, deswegen.
Ja, die Eintracht spielt gerade, Omar Marmoush, noch ist er hier und noch wird er gerade gegen Pauli auf dem Platz stehen, weswegen wir uns verabschieden. Ich danke dir, dass du es einrichten konntest um diese Uhrzeit. Ich danke euch, dass ihr hier wart und ich beantrage, weil du es vorhin nicht kanntest, dass ich das Abschlussmeme heute gleich verkünden darf.
Jetzt habe ich mich heute vorbereitet, dann hau ich eins raus und dann darfst du noch. So ein Ding ist das.
Machen wir so.
Genau, also wir wünschen euch einen super guten Start in die Woche. Ich bin schon voll in Reisevorbereitung, bei mir geht's bald los, ich bin heiß, ich habe gebucht, ich muss noch einen zweiten Flug buchen, aber ich bin wirklich on fire, was das betrifft, habe richtig Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf die Bundesliga, auf alles das, was kommt, auf unsere neue Folge und bitte seid lieb zu allen anderen, aber insbesondere seid lieb zu euch und deshalb verabschiede ich mich jetzt hier und heute mit den Worten, hast du einen Migrationshintergrund? Nee, das ist einfach nur eine weiße Wand, wir sind gerade erst ausgezogen.
Boah, der ist stark. Lack, ich komme in das Café. Das Café full. Du fixst mich niemals, Kollege.